Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr zuhört. Es ist Tatsache, dass ostasiatische Gesellschaften weitgehend zur Normalität zurückgekehrt sind. Und wir in den verlängerten Lockdown. In Taiwan, Südkorea oder Vietnam sehen die Menschen schon lange wieder zurück in Bars, Kneipen, Restaurants und auf Konzerten. Von Lockdown und Hygienemaßnahmen spricht keiner mehr. Und auch China ist es gelungen, den Ausbruch des Virus in Wuhan praktisch vollständig unter Kontrolle zu bringen. Dort finden Kongresse wieder offline statt, die Wirtschaft erholt sich rasch und Deutschland wird belächelt.
Die chinesische Regierung hat Vor- und Nachteile. Sie kontrollieren die Menschen. Sie sagen, geh nicht raus und dann gehen wir nicht raus. Aber in Deutschland sagt die Regierung, geh nicht raus und du hörst nicht auf sie. Ihr glaubt, ihr habt Freiheiten. Das ist das Problem.
Über all das möchte ich heute mit unserer China-Korrespondentin Tamara Anthony sprechen und mit Professor Eckhard Nagel, ein Arzt und Professor, der oft in Wuhan war, und mit unserer Korrespondentin Katrin Schirner im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Unser Thema in der neuen Weltspiegel-Podcast-Folge heute: China, Vorbild bei der Pandemiebekämpfung. Gerade ist es ja ein Jahr her, dass die Einwohner der chinesischen Großstadt Wuhan in Quarantäne leben mussten. Und ich spreche jetzt mit derjenigen, die vor Ort ist, unsere Korrespondentin in China, Tamara Anthony. Tamara, wo erreiche ich dich gerade? Und hallo erstmal.
Hallo Nathalie. Ich bin bei uns im Studio. Eigentlich wollten wir drehen fahren, aber der Dreh wurde abgesagt, was uns leider jetzt häufig passiert, weil es hier eben eine zweite Welle gibt.
Also ist jetzt ein Jahr, nachdem wir gesehen haben, dass das Virus in Wuhan ausgebrochen ist, in China der Zustand wieder normal oder nicht so normal?
Also zwischenzeitlich im Sommer wirkte es, als sei Corona-Vergangenheit hier in China. Aber jetzt gibt es wieder sowas wie eine zweite Welle. Das sind aber in China, in ganz China, etwa 2000 Fälle. Und das bei einer Einwohnerzahl von etwa 1,4 Milliarden Menschen. Also mit deutscher Brille betrachtet würde man sagen, die Lage ist super. Aber mit einer chinesischen Brille betrachtet ist es eben eine zweite Welle. Das Ziel hier in China ist, gar keinen Fall zu haben. Eine Nullfallpolitik gibt es hier. Und dementsprechend ist die Stimmung bei 2000 Fällen auch recht angespannt. Vor allem auch, weil das Frühlingsfest bevorsteht. Und das ist so wichtig wie bei uns. Etwa Weihnachten. Normalerweise reisen da fast 1 Milliarde Menschen durchs Land. Und jetzt werden eben Reisen abgesagt. Viele Provinzen wollen, dass Quarantäne gemacht werden muss, wenn man von einer Provinz in die nächste fährt. Und darum ist das alles sehr angespannt gerade. Zumal auch die Regeln immer sehr ungenau sind. Man weiß also oft gar nicht, wenn man sich jetzt von A nach B bewegt, was einem dann in B passiert oder vor allem, wenn man wieder nach A zurückreist, ob man dann in Quarantäne muss, ob man in staatliche Quarantäne muss, ob man zu Hause in Quarantäne muss oder ähnliches.
Wie hast du denn die Pandemie insgesamt im gesamten letzten Jahr wahrgenommen? Was hat man besser gemacht in China und was wäre denn überhaupt übertragbar auch hier nach Deutschland?
Ja, also ich habe das Gefühl, insgesamt ist es so schwer, das chinesische Vorgehen auf Deutschland zu übertragen. Vor allem ist der Unterschied, dass wir halt im Westen andere Freiheiten gewöhnt sind, dass wir nicht so Angst vor Krankheiten haben und dass sich eben in einem autoritären oder gar totalitären Regime Dinge einfach ganz anders durchsetzen lassen. Trotzdem eben gibt es schon ein paar Dinge, wo ich sagen würde, die kann man auch übertragen. Das offensichtlichste Beispiel ist das Tragen von Masken. Hier haben einfach ab dem ersten Tag alle Menschen Masken getragen. Dann ein weiteres Beispiel ist die Situation von Quarantäne und Isolation. Hier hat man ziemlich früh festgestellt, dass es viele Ansteckungen innerhalb der Familie gibt, wenn eben Isolation oder Quarantäne zu Hause gemacht wird. Darum gibt es eben Quarantäneeinrichtungen. Hier ist das dann natürlich Zwang, aber vielleicht hätte man als Learning daraus ja lernen können, dass das zumindest in Deutschland angeboten wird, dass man woanders in Isolation oder Quarantäne geht und nicht zu Hause. Hier gibt es natürlich sowas wie ein Nachbarschaftskomitee, hier gibt es unendlich viel Personal. Das heißt, wenn man in Quarantäne ist, dann wird man mit Essen versorgt. Gerade für ältere Menschen heißt das, dass sie nicht einkaufen gehen müssen, sich da also nicht Ansteckungen aussetzen mussten. Da wundere ich mich manchmal, warum wird sowas nicht in Deutschland organisiert. Und dann natürlich ein großer Punkt, hier wird nicht der Datenschutz über die Virusbekämpfung gestellt. Wir hier in China müssen überall eine Gesundheits-App scannen und wenn wir in der Nähe von einem Fall waren, sollte diese Gesundheits-App, der Pfeil dort drauf, auf Rot springen und dann können wir uns quasi nicht mehr frei in der Öffentlichkeit bewegen. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Nachverfolgung von Fällen hier einfach viel, viel besser funktioniert hat.
Ich habe ja eine Umfrage auf Instagram gestartet und habe so viele Fragen bekommen, die ich dir stellen soll, dass wir die alle nicht abarbeiten können. Aber eine Frage unter anderem war, was hat sich danach, also nach der Pandemie in der Gastronomie verändert? Gibt es Hygienekonzepte?
Also zum einen hatten erstmal gerade in Peking, aber eigentlich überall im Land für eine lange Zeit die Restaurants alle geschlossen als Sicherheitsmaßnahme. Es war eben viel weniger Leute überhaupt auf der Straße für eine lange Zeit. Und dann war es so, dass ja, Hygienemaßnahmen wie teilweise alle Stunde, teilweise jeden Tag, je nach Lage, muss alles desinfiziert werden. Und das, was wahrscheinlich am ausschlaggebendsten ist, ist eben diese Gesundheits-App. Das heißt, auch wenn man in ein Restaurant geht, muss man erstmal die App scannen oder einen Code scannen und dann wird angezeigt, kannst du überhaupt dort reingehen? Und es ist quasi wie das, was bei uns in Deutschland schriftlich gemacht wird, dass du unterschreiben musst mit Telefonnummer, wo warst du? Das ist hier halt digitalisiert. Das heißt, wenn dort ein Fall entdeckt wird, dann wird man kontaktiert, weil man dann ein Close Contact ist und damit auch ein Verdachtsfall und in Quarantäne muss.
Sag mal, Tamara, ich kenne das aus anderen Staaten, die repressiv sind, dass wenn man dann nach Hause geht und die Türe schließt, dann die Kritik am Staat beginnt und man schimpft auf die Regierung. Wie ist es in China? Sind die Bürger dort zufrieden?
Also meine Kurzantwort darauf ist, während der ersten Infektionswelle gab es sehr, sehr viel Kritik und da wäre eben hinter den verschlossenen Türen das auch auf einen eingesprudelt. Aber inzwischen ist meine Einschätzung, dass es auch hinter verschlossenen Türen keine Kritik gibt. Die lange Antwort ist aber, dass inzwischen vor allem die Zensur extrem zugenommen hat und auch sowas wie eine staatliche Legendenbildung, also so ein Siegernarrativ hier einfach das prägende Thema ist oder sehr dominant ist. Und darum ist es auch schwierig, überhaupt sich dem entgegenzustellen, auch in seiner quasi Geisteshaltung. Und das spiegelt auch wieder, was insgesamt mein Eindruck von der Gesellschaft ist. Etwa 70-90% der Menschen finden insgesamt die Politik des Landes gut. Aber wenn man zu den 10-30%, den anderen 10-30% gehört, dann erlebt man halt Unmenschliches. Und inzwischen ist die Zensur so enorm. Journalisten sind aus dem Land rausgeschmissen worden. Reisen werden unmöglich gemacht für uns. Das heißt, wir können gar nicht mehr diese unmenschlichen Geschichten von diesen 10-30% der Menschen erzählen. Und das ist halt auch ein Grund, warum es weniger Kritik gibt, weil einfach diese die Kritik eliminiert wird oder die Geschichten, diese unmenschlichen Geschichten gar nicht mehr erzählt werden können. Und damit wird halt nur diese Erfolgsgeschichten weitererzählt.
So ein bisschen schließt daran meine nächste Frage. Ich habe mich wirklich lange Zeit gefragt, warum es in China jetzt weniger Fälle gibt. Also in Bezug auf die Gesellschaft, hat das mit einer größeren Solidarität des Einzelnen dem Einzelnen gegenüber zu tun oder einer Hörigkeit dem Staat gegenüber?
Ich glaube, es ist so ein bisschen beides vorhanden. Also insgesamt muss man sagen, hier in China gibt es mehr Angst vor Krankheiten. Das heißt, das ist schon mal ein Grund, weshalb es quasi mehr Zurückhaltung gibt. Und selbst wenn es nur eine Empfehlung gibt, bitte geht nicht auf die Straße, dann wird sowas schon mal eher eingehalten, weil eben Angst vor Krankheiten.
Wieso hat man Angst vor Krankheiten? Dann, also so massiv dort?
Vor allem, glaube ich, aus der Erfahrung von SARS und MERS. Es gibt einfach hier schon zweimal Corona-Epidemien und damit ist halt bekannt, wie eingreifend das war, wie viele gestorben sind. Das war damals schon ein traumatisches Erlebnis und darum weiß man einfach mehr über sowas. Mhm. Aber ja, auch meine Kollegen sagen mir insgesamt halt, in Deutschland hat man so das Gefühl, mich trifft's doch nicht. Vielleicht die anderen, die passen ja nicht so auf. Die trifft es eher, aber ich passe ja auf, mich trifft es nicht. Mhm. Und das ist eher eine Denke, die wir auch jetzt so im Gespräch mit den Kollegen eher als so eine, ja, vielleicht so eine westliche Denke identifiziert haben. Das ist nicht eine Denke, die es hier gibt. Hier ist man gewohnt, auf das zu hören, was die Regierung sagt. Insofern ist es halt, ja, es ist Hörigkeit, aber es ist auch Solidarität. Es ist halt gelebt, darauf zu hören, was die Regierung sagt.
Wenn ich hier in Deutschland mit Menschen spreche, habe ich den Eindruck, dass man etwas überheblich Richtung Asien schaut und oft mit so einer reflexhaften, ablehnenden Haltung gegenüber den ostasiatischen Strategien im Umgang mit der Corona-Pandemie. Ich höre dann auch oft, glaubst du wirklich, dass die wirklich keine Corona-Toten mehr haben? Was glaubst du?
Also zu Beginn der Pandemie waren die Zahlen sicherlich geschönt. Da gibt es jetzt auch Recherchen, die das belegen. Aber inzwischen gehe ich davon aus, dass die Zahlen einigermaßen korrekt sind. Also es kann sein, dass halt jetzt nicht 2000 Corona-Fälle in China gerade sind, sondern vielleicht sind es sogar 20.000 Corona-Fälle in ganz China. Aber das ist ja immer noch eine wahnsinnig geringe Zahl auf 1,4 Milliarden Menschen gerechnet. Aber es gibt auch Anhaltspunkte, dass zum Beispiel außerhalb von Wuhan während der ersten Pandemiezeit die Zahlen einigermaßen gestimmt haben. Vor den Krankenhäusern hier in Peking hatte zum Beispiel die US-Botschaft Personal gestellt, die heimlich quasi gezählt haben, wie viele Leute werden da in die Fieberkliniken eingeliefert. Und die Zahlen, die da gezählt wurden, die stimmten etwa überein mit den Zahlen, die auch die offizielle Zahl von der Regierung ausgegebene Zahl war.
Okay. Wenn du selbst jetzt von außen auf uns in Deutschland blickst, wie nimmst du die Situation hier wahr?
Also ich mache mir vor allem Sorgen um die Demokratie, weil ich halt hier gerade erlebe, wie Zensur nochmal wahnsinnig hochgefahren wird, wie wahnsinnig überwacht wird, abgehört. Wir werden wirklich ständig verfolgt. Unsere Interviewpartner springen ab, weil sie nochmal von der Staatspolizei gewarnt werden. Und darum, es ist für mich so schwer zu verstehen, wie in Deutschland diese freie Meinungsäußerung so wenig gewürdigt wird und das halt eher in so ein gegenseitiges Anschreien und Diffamieren geworden ist. Ja, hier kann man irgendwie gar nicht anders inzwischen als den Umgang mit der Pandemie auch als einen Systemwettbewerb zu verstehen.
Und was sagt eigentlich die chinesische Gesellschaft über uns, wie wir mit der Pandemie hier in Deutschland oder im Westen umgehen?
Insgesamt gibt es ein großes Kopfschütteln, muss man mal sagen. Auch weil das halt jetzt so das Narrativ der Regierung ist, zu sagen, China ist das Menschenleben viel wert. Im Westen geht es nur um Egoismus. Und wir hatten jetzt vor kurzem auch mal Leute gefragt, wie sie eben die Pandemie oder die Pandemiebekämpfung im Westen sehen. Und das waren ihre Antworten.
Ausländer wollen Freiheiten auf Kosten von Leben. Der Schutz des Lebens ist uns wichtiger. Mein Eindruck ist, dass es dort nicht so gut organisiert ist wie in China. Mein Gefühl ist, dass die Menschen dort die ganze Zeit in Gefahr sind.
Sehr spannend. Vielen Dank, Tamara, für deine Erzählungen und auch für die O-Töne, die wir gerade gehört haben. Danke und schönen Gruß nach China.
Vielen Dank auch. Gruß nach Deutschland.
Irgendwie funktioniert das bei denen in China aber schon besser als bei uns. Ob wir davon in Deutschland lernen können, das will ich jetzt von jemandem wissen, der öfters in Wuhan war und der vom Fach ist. Professor Eckhard Nagel, er steht seit 2012 als Arzt in einer Kooperation mit Wuhan. Seit 2018 ist er deutscher Präsident des chinesisch-deutschen Freundschaftskrankenhauses des Tongji-Klinikums in Wuhan. Und er ist Professor für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth. Hallo, Herr Professor Nagel, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Hallo, liebe Frau Amiri.
Sagen Sie, waren Sie im letzten Jahr in Wuhan?
Ich wäre gern in Wuhan gewesen, hatte auch mehrere Aufenthalte geplant, aber nachvollziehbarerweise war ich dort nicht. Schlicht und ergreifend hätte ich gar nicht fahren können, weil China ja die Kooperation im Sinne von Einreisen unterbunden hat. Und dann gab es auch wirklich keinen guten Grund in einer Situation, wo wir alle Kontakte ja vermeiden wollten, dann nach Wuhan zu fahren.
Was haben Ihre Kolleginnen und Kollegen Ihnen über die Pandemie im letzten Jahr erzählt, vor Ort?
Also der erste Moment ist natürlich der erschreckende Moment gewesen, als im Dezember eine größere Anzahl von Menschen erkrankte und man wusste nicht ganz genau, woher diese Lungenentzündungen kommen, haben wir uns natürlich wie immer ausgetauscht über die Situation, so wie sie auch in unserem Krankenhaus, im chinesisch-deutschen Krankenhaus ist. Das ist eine Klinik mit knapp 1000 Betten, die alle medizinischen Indikationen normalerweise versorgt. Und da war natürlich für die Kollegen auffällig, dass hier auf einmal eine Erkrankung in den Vordergrund drängt, die man bisher nicht wirklich kannte. Normalerweise, wenn man eine Patientin, einen Patienten mit einer Lungenentzündung hat, dann findet man auch einen Erreger heraus oder es gibt andere Gründe. Das war da nicht der Fall. Und insofern waren wir über die Weihnachtstage und dann insbesondere über Neujahr intensiv in der Diskussion, was kann es sein, wo kann es herkommen. Und es war schon eine sehr bedrückende und auch beängstigende Situation, weil die Anzahl der Patienten in dieser Phase rasant angestiegen ist, so wie ich das in meinem bisherigen ärztlichen Leben auch noch nicht wahrgenommen habe. Und die Verunsicherung war groß und das hat sich dann in den nächsten Wochen ja auch noch fortgesetzt.
In den Gesprächen, die Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen vor Ort geführt haben, gab es dann interne Medizinergespräche? Gab es auch Kritik an der Regierungslinie? Sprach man darüber offen?
Also in den ersten Wochen, ja, ich würde sagen, die ersten 3 Monaten gab es überhaupt keine Kritik an irgendjemanden, sondern es war eigentlich alles nur Bewältigung. Die Frage, wie kommt man mit der Situation zurecht? Also was zum Beispiel ja auch dramatisch war, war der Mangel an Schutzkleidung und Schutzmasken. Der nächste Punkt war, dass wir erkennen mussten, dass sich die Kolleginnen und Kollegen infizieren. Das heißt also, dass dieses neue Virus, das war am Anfang ja auch gar nicht klar, von Mensch zu Mensch übertragen wird und dass diejenigen, mit denen wir immer zusammenarbeiten, auf einmal selber krank wurden, zum Teil auch sehr schwer erkrankt sind und wir leider auch Todesfälle hatten. Also ich glaube, da war alles in der Diskussion, aber immer in dem Krisenmodus und immer bezogen auf die Krankheit und die Krankheitssituation und die Ausbreitung und die Frage, wie geht man jetzt mit der Situation um, was sind richtige Behandlungsmöglichkeiten. Ich würde schon sagen, wir hatten da eine sehr chaotische Situation und ich bin beeindruckt, wie am Ende die Kollegen, die ja auch ganz schnell an ihre physische Kapazität gekommen sind, Tag und Nacht zu arbeiten, dann eben tatsächlich diese Frage, wie schützt man sich dann mit dem Umkleiden, dann hat man nicht genug Möglichkeiten, Masken, Schutzanzüge etc. Also hat man dann 20 Stunden in einer solcher Umkleidesituation gearbeitet, was physisch vollkommen überfordernd war. Also all diese Dinge haben im Vordergrund gestanden am Anfang und weniger eine Diskussion, wie ist das eigentlich zustande gekommen, wer hat da unter Umständen versagt, hätte man vorher Warnungen aussprechen können und wenn ja, wer.
Gibt es diese Diskussion jetzt?
Also es gibt keine Diskussion im Moment über Fehler, sondern was ganz deutlich ist, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen spreche, ist, dass sie einfach stolz sind. Stolz darauf, dass sie mit den Maßnahmen, die sie ergriffen haben und mit der enormen Arbeit und der Disziplin es geschafft haben, in Wuhan ein relativ normales Leben wiederherzustellen. Und die Erleichterung, die ist so umfassend und die kann ich auch nachvollziehen, dass jetzt nicht der Blick darauf geworfen wird, wer ist hier an was schuld, sondern sehr viel stärker wirklich dieses Aufatmen. Also man spürt und erlebt, auch in den Gesichtern, wir sind ja in Videokonferenzen zusammengeschaltet, man erlebt wirklich dieses Aufatmen und wieder ins Leben treten. Und manchmal denke ich mir bei den Diskussionen, die wir so gerade haben, danach sehnen wir uns ja auch, dass wieder irgendeine Form von Normalität, ein Aufeinanderzugehen, ein normaler Arbeitsalltag wieder denkbar und möglich wird. Und das bestimmt im Moment ganz stark die Alltagssituation der Menschen vor Ort.
Wie schätzen Sie überhaupt das Vorgehen in China in Bezug auf die Pandemie ein, gerade auch im Vergleich zu Deutschland?
Naja, am Anfang habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass man aus Wuhan lernen sollte. Und ein Punkt, der mir jetzt immer wieder auch vorgehalten wird oder ich darüber auch nachdenke, ist, dass ich im März dafür plädiert habe, dass wir Schutzmasken nutzen sollten, einfach aus der Erfahrung heraus, dass der Mund-Nasen-Schutz oder eben auch das Tragen von FFP2-Masken, Begriff, den wir ja früher gar nicht kannten, aber der uns ja heute sozusagen ganz vertraut erscheint, dass solche Mund-Nasen-Schutz einfach eine Hilfe sein kann, die Erkrankung nicht weiter zu verbreiten. Und was habe ich für Kommentare dazu gekriegt, gerade von denjenigen, die wir heute auch immer wieder als Experten zitieren, die gesagt haben, Blödsinn braucht man nicht, gibt es keine Evidenz. Also Evidenz heißt ja, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass das etwas bringt. Mhm. Das haben wir völlig vergessen. Wir haben völlig vergessen, dass wir im Februar, März eine öffentliche Diskussion in Deutschland hatten, die Mund-Nasen-Schutz für vollkommen idiotisch hielt.
Mhm. Ob also überhaupt, das sind so, ne? Ja, stimmt.
Genau, ja, ja. So, das sind so Dinge, wo mir nochmal bewusst wird, wir hätten vielleicht früher lernen können von Wuhan. Und die Kollegen haben mich damals auch immer völlig irritiert angesehen, wenn wir 3 oder 4 Mitarbeiter am Schreibtisch saßen ohne Mund-Nasen-Schutz. Sie hatten natürlich alle Mund-Nasen-Schutz, sie hatten alle Schutzanzüge an, wenn wir telefoniert haben aus der Ärztekonferenz heraus. Und die haben gesagt, nehmt das ernst. Nehmt diese Erkrankung ernst. Mhm. Und das haben wir vielleicht am Anfang zu wenig getan. Und jetzt müssen wir uns ja mittlerweile auch fragen, ob wir zum Beispiel im Sommer das nicht auch etwas ernster hätten nehmen müssen. Und wenn ich jetzt so die aktuelle Diskussion um Schulunterricht sehe und Kindergarten und immer wieder darauf hinweisen muss, nein, wir haben keine ausreichend guten Untersuchungen darüber, ob das Öffnen von Kindergärten und Kindertagesstätten ein Risiko für uns darstellt oder nicht. Wir wissen das auch bei den Grundschulen eigentlich bis heute nicht. Dann ist es sicher etwas, was in China anders läuft. Das ist untersucht, das ist genau quantifiziert und da gibt es ganz klare Regeln, an die sich jeder halten muss. Das ist natürlich eine andere Form von sozialer Kontrolle, die es dort gibt, die auch nachgehalten wird. Also das, was wir ja auch an Einschränkungen persönlicher Freiheiten erleben und schmerzlich erleben, wird in China anders gewertet. Und insofern ist immer die Frage, was können wir von ihnen lernen? Aber wir könnten, glaube ich, durchaus an vielen Stellen durch konsequenteres Handeln in dieser Pandemie schon weiter sein, als wir jetzt sind.
Das heißt, Ihrer Meinung nach müsste man die Konsequenz dann übertragen nach Deutschland?
Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich an vielen Stellen viel zu unsachlich mit der Situation umgehen. Wir reden ja viel über Grenzkontrollen, über Reisebeschränkungen, nichtsdestotrotz sind im Dezember Menschen aus England gekommen, obwohl wir schon von der neuen Variante wussten, sind über unsere Flughäfen eingereist, sind zum Teil sogar kontrolliert worden oder getestet worden und dann in den nächsten Zug gestiegen, um vielleicht an den Ort noch zu fahren, an dem sie fahren mussten, obwohl jeder wusste, sie sind positiv.
Und nochmal im Supermarkt eingekauft haben.
Genau. Das sind so Dinge, die ich überhaupt nicht verstehen kann. In China ist es völlig klar, sie werden in eine Unterkunft gebracht. Sie können keinen Schritt mehr nach einem positiven Test alleine unbegleitet tun. Sie gehen auch nicht nach Hause, weil die Chinesen gelernt haben, wenn sie zu Hause isoliert werden, dann ist das medizinische Risiko relativ groß. Am Anfang sind in Wuhan viele Menschen zu Hause gestorben, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Also das ist wirklich ganz anders und sehr viel stringenter organisiert. Am Anfang gab es dann eben auch die sogenannten Fieberkrankenhäuser. Unser Krankenhaus war zum Beispiel ein Krankenhaus, das sich nur konzentriert hat auf die Versorgung von Corona-Patienten. Und andere Krankenhausabschnitte waren dann völlig frei. Da wurde gar kein Corona-Patient reingelassen, was aber die Möglichkeit gegeben hat, eben auch andere Patienten zu versorgen. Wo wir zum Beispiel in unserem Krankenhaus in Bayreuth Schwierigkeiten haben und alles andere runterfahren müssen. Also diese Strukturmaßgaben und diese Klarheit, die würde uns sicher helfen.
Im Moment befindet sich ja ein internationales Forscherteam vor Ort in Wuhan. Was denken Sie, wie frei die sich bewegen können, was sie rausfinden werden?
Also ich glaube, der Begriff Freiheit in China und in Deutschland wird wirklich anders oder ist anders zu definieren. Kein Schritt, würde ich denken, kann diese Gruppe tun, ohne dass das nicht staatlich kontrolliert ist. Und jeder Schritt auch der weiteren Untersuchung wird genauestens auch politisch begleitet. Das heißt nicht, dass man dort nicht Untersuchungen und Fragen stellen kann, die einen interessieren. Dass man nicht wird nachvollziehen können und Blutproben einsehen können und so weiter. Insofern glaube ich schon, dass diese Untersuchung eine wichtige und auch eine wissenschaftlich wirklich relevante sein wird. Aber es wird da keine Situation geben, wo jemand nicht wüsste von staatlicher Seite, was diese Gruppe tut. Also insofern muss man immer einen gewissen Vorbehalt haben. Sollte es eine vielleicht schwierige Situation geben, dann wird sie natürlich von den politischen Gremien und auch den Behörden entsprechend begleitet.
Haben Sie eine Vermutung, zu welchem Ergebnis diese Forschergruppe kommen wird?
Nein, ich glaube, das ist offen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass jetzt endlich diese Untersuchung stattfindet. Man muss sich natürlich noch mal fragen, warum erst jetzt? Warum nicht vielleicht schon vor einem halben Jahr? Hätte das nicht im Umgang mit der Pandemie uns weitergeholfen? Die Untersuchungen, die es bis jetzt gibt, sprechen ja sehr dafür, dass es eine Übertragung von dem Tierreich auf den Menschen gewesen ist. Sowas kennen wir mit Viruserkrankungen, besonders schmerzlicher, allen bekannt mit der HIV-AIDS-Erkrankung. Und bei SARS-CoV-Viren ist das auch schon bekannt aus früheren Epidemien. Und das muss man jetzt aber genau herauskriegen. Was offensichtlich ist, ist, dass ja ein vergleichbares Virus bei der Fledermaus vorhanden ist. Das hat aber im Hinblick auf seine genetische Struktur nur 96% der Merkmale, die das Virus heute hat, was wir als Menschen als infektiös kennen. Und 4% sind in der genetischen Welt viel, sehr viel sogar. Also das ist noch keine gute Erklärung. Und ich bin gespannt, ob die Forscher herausfinden, ob es dann noch ein Zwischenwirt, nennt man das, also ein anderes Tier gegeben hat, das dann vielleicht sich infiziert hat. Da bin ich natürlich auch jetzt wieder auf China blickend. Die chinesische Form von Essen und die Diät ist halt so vollkommen anders, wenn man das als Diät jetzt bezeichnen soll. Und da werden eben Tiere und Lebewesen gezüchtet und gegessen, die wir weder kennen, noch sie bei uns irgendeinen Eingang finden würden in unseren Speiseplan. Und da ist ja auch diese Fremdheit dann von unserer Seite da. Ob das jetzt dazu beigetragen hat, dass dieses Virus sich verbreiten konnte, da bin ich gespannt. Aber wie gesagt, man wird sehen, man wird vielleicht auch sehen, wann das Virus das erste Mal wirklich einen Menschen infiziert hatte. Vielleicht war es tatsächlich auch früher, hat sich dann aber noch nicht so schnell verbreitet. Also viele ganz spannende Fragen und ich setze auf diese Untersuchung und hoffe, dass wir in mancherlei Bereich dann auch eine Klärung erfahren.
Ich auch. Ich bin gespannt auf die Antworten. Vielen Dank, ja. Professor Nagel, für Ihre Schilderungen. Danke.
Sehr gerne, liebe Frau Amiri.
Wenn wir jetzt nach Deutschland blicken, dann sehen wir erst einmal vor uns einen verlängerten Lockdown, der noch bis mindestens Mitte Februar andauern wird. Und eine Kurve, die bis vor kurzem noch ständig nach oben ging. Schulen, Kitas, Kneipen und Restaurants, Geschäfte und Friseure zu. Katrin Schirner, unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio in Berlin, ist nahe dabei, wenn die deutschen Politiker Entscheidungen treffen, um die Pandemie einzudämmen. Doch die Puste geht langsam aus, in der Bevölkerung und in der Politik, oder Katrin?
Ja, hallo.
Hallo.
Die Puste geht aus, das kann man so sagen. Allerdings glaube ich weniger in der Politik, vielmehr in der Bevölkerung. Und die Politik muss sich natürlich danach richten. Wir haben ja hier in Deutschland wirklich ein Akzeptanzproblem. Das heißt, die Politik kann nicht frei handeln. Sie muss sich danach richten, was die Menschen auch tatsächlich mitmachen. Deswegen ist auch in allen Beschlüssen, die Bundesregierung zusammen mit den Ländern fasst, auch immer sehr viel von Dank die Rede. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn man sich noch mal vergegenwärtigt, wie das war, als die Pandemie anfing. Im März, da hatten wir alle einen sehr großen Eindruck, einen sehr großen Respekt vor diesen Bildern. Das war ein Virus, das man nicht kannte. Man hat gesehen, wie in China diese heimlichen Aufnahmen in den Krankenhäusern gemacht wurden, wie in Italien die Militärlaster Särge weggebracht haben. Und das heißt, dass wir im März, als diese Lockdown-Maßnahmen, dazu sage ich gleich noch mehr, beschlossen wurden, dass die Menschen da freiwillig sehr viel mehr gemacht haben, als sie eigentlich hätten machen müssen. Wir hatten ja nie einen richtigen Lockdown. Wir hatten nie Ausgangssperren. Die Arbeit wurde niedergelegt, aber das war weniger eine politische Entscheidung als vielmehr eine Entscheidung, die die gesamte Gesellschaft getroffen hat. Und dann hat sich das im Sommer etwas verändert, als die Zahlen dann runtergingen und auch erste Klagen kamen. Wir haben dann so Begriffe gehabt wie Lockerungsorgien. Das war so ein Begriff dafür, dass man gesagt hat, okay, wir müssen eigentlich wieder aufmachen. Und das hat man aber über Wochen nicht gemacht. Warum hat man es nicht gemacht? Weil man natürlich Angst hatte, dass in dem Moment, wo man lockert, die Zahlen wieder hochgehen. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Menschen einfach mitgehen müssen, weil sie sozusagen das Recht darauf haben, dass ihre Grundrechte nicht eingeschränkt werden. Das ergibt sich aus der Verfassung. Und zum Beispiel ein Gastwirt, dessen Lokal geschlossen ist, der hat sein Grundrecht auf freie Berufsausübung eingeschränkt. Und dann wollte man Zahlen haben. Man wollte wissen, ja, wenn wir jetzt zumachen müssen, nutzt das wirklich so viel? Macht das wirklich was aus? Und Gerichte haben auch Entscheidungen getroffen. Die haben dann gesagt, okay, dieses Geschäft darf nicht geschlossen werden, weil das ist unzumutbar für den Betreiber. Man hat also insgesamt einfach immer versucht, so ein Gleichgewicht zu finden zwischen Akzeptanz und auch Begründung, warum man bestimmte Maßnahmen eben machen muss.
Hörst du eigentlich hinter vorgehaltener Hand bei Politikern manchmal den Wunsch, manchmal dürfte es ein bisschen mehr China sein?
Nein, eigentlich nicht. Also das sind eher Bürger, die manchmal sagen, ja, warum machen wir jetzt nicht einfach mal den ganz harten Lockdown und dann ist das in 2 Monaten vorbei, dann haben wir diesen Spuk hinter uns. Das hört man eher von manchen Bürgern, denen die Einschränkungen gar nicht weit genug gehen. Das vergisst man ja ganz oft, wenn man Umfragen anschaut. Da sind natürlich viele dabei, die möchten da alles wieder aufmachen und sagen, ja, das ist alles überflüssig. Aber die größere Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich eigentlich härtere Maßnahmen. Also in der Politik hört man das, glaube ich, eher wenig.
Wir haben gerade vorher gehört, wie konsequent in China gehandelt wurde. Was hindert die Politik hier eigentlich daran, konsequenter als bisher zu handeln, gerade in Bezug jetzt auf Einreise und Quarantäne?
Stellen wir uns mal vor, es wäre so wie bei den Chinesen. Also wenn wir Quarantäne durchsetzen würden im Sinne von Zwangsquarantäne, das heißt, jeder, der aus einem Risikogebiet kommt, wird irgendwo in irgendeinem Ort eingesperrt. Wenn wir Bewegungsfreiheit einschränken würden, wenn wir die Leute per Telefon zum Beispiel überwachen würden, wo sie hingehen, das sind alles Maßnahmen, die lassen sich von unserem Grundgesetz, von unserer freiheitlichen Ordnung einfach nicht durchhalten. Das ist sozusagen unmöglich, weil wir eben diese Grundrechte haben, die darf man nur unter gewissen Umständen einschränken, wenn wir eine pandemische Lage nationaler Tragweite haben. So ist es im März letzten Jahres festgestellt worden und nur dann sind Einschränkungen überhaupt möglich. Das ist in einer Demokratie, glaube ich, auch nicht anders darstellbar.
Schauen wir jetzt mal auf die Impfstoffgeschichte in Deutschland, die ja euphemistisch ausgedrückt suboptimal lief, oder?
Ja, kann man schon so sagen. Wenn man zurückblickt, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, sagen wir mal, da ja in der Europäischen Union ein bisschen mehr Druck zu machen. Es ist allerdings so, da möchte ich gleich mal ein Vorurteil ausräumen, das ist nicht die Kommission gewesen, die da einfach spät eingekauft hat und gezögert hat, sondern es sind die 27 Mitgliedsländer gewesen, die da einfach mitreden mussten. Wir haben ja zwar viele Impfstoffe eingekauft, wir sind sozusagen überversorgt, was die Bestellungen angeht, aber man hat natürlich nicht auf einen Impfstoff gesetzt, man hat auf viele verschiedene gesetzt. Jetzt sind bisher nur 2, wahrscheinlich bald ein dritter Impfstoff, auch tatsächlich zugelassen. Aber man hat einfach nicht von jedem Impfstoff für alle Bürger genug bestellt. Das war auch eine Kostenfrage. Und ich glaube, man hört nicht nur hinter vorgehaltener Hand, dass vor allen Dingen osteuropäische Länder argumentiert haben, sich sehr zurückgehalten haben am Anfang bei Bestellungen, gerade des teuren Impfstoffs von BioNTech und von Moderna, weil ihnen das einfach zu teuer war. Die haben am Anfang einfach gesagt, das bestellen wir nicht, das können wir uns nicht leisten. Dann hat Deutschland eine Garantie abgegeben, um überhaupt genügend Bestellungen zusammenzubekommen, dass man überhaupt bestellen konnte. Und später wurden dann diese Optionen wieder rückgängig gemacht, als man gesehen hat, dass BioNTech zuerst diesen Impfstoff zur Verfügung stellen kann. Auf der anderen Seite, wenn man es anders gemacht hätte, ich gehe immer gerne in die Richtung, dass man sagt, wie wäre es gewesen, wenn wir es anders gemacht hätten, wenn wir nationalstaatlich vorgegangen wären in Europa. Das wäre ein immenser Schaden gewesen. Im März hatten wir ja Grenzschließungen. Es ging alles drunter und drüber. Und wir sind nun mal ein großer Wirtschaftsraum. Und wenn der funktionieren soll, dann dürfen wir auch nicht national handeln. Und es hätte, glaube ich, sehr große Schäden hervorgerufen, wenn gerade die reichen Länder, Deutschland, Frankreich, die Niederlande, erstmal ihren Impfstoff bestellt hätten und die anderen dann das Nachsehen gehabt hätten.
Mhm. Sag mal, wie kam eigentlich die Aussage von Außenminister Maas in Berlin an, man könnte als Geimpfter wieder in Restaurants gehen?
Ja, an dem Tag hatte ich tatsächlich Dienst und das hat uns regelrecht überrollt, obwohl es ein Sonntag war. Wir haben uns auch alle gefragt, wie kommt der eigentlich dazu?
Das ist überhaupt nicht gut angekommen.
Ja, vor allen Dingen, warum Maas? Also ja, nicht als Außenminister, sondern als Bundesjustizminister hat er natürlich eine starke verfassungsrechtliche Haltung. Die Grundrechte, und das ist richtig, das sagt auch die gesamte Bundesregierung, natürlich dürfen die Grundrechte nicht auf Dauer eingeschränkt werden, außer es gibt einen wichtigen Grund. Und die Reaktionen auf diese Äußerungen des Bundesaußenministers waren dann in etwa so, dass man gesagt hat, also erstmal haben wir nicht genügend Impfstoff für alle. Das ist schon mal das Erste. Dann kann man nicht sagen, Geimpfte bekommen Privilegien oder anders gesagt, bekommen ihre Grundrechte zurück, wenn andere noch gar nicht die Chance haben, diese Grundrechte wieder wahrnehmen zu können. Insgesamt glaube ich aber, dass sich diese Debatte, die jetzt im Moment läuft, zur Unzeit muss man glaube ich sagen, weil das ist einfach viel zu früh, die wird sich dann im Sommer, wenn tatsächlich das sogenannte Impfangebot für alle Bürger da ist, wird die sich von selbst erledigen, weil natürlich in der Privatwirtschaft kann man schlecht da den Unternehmen vorschreiben, einer Fluglinie, ob sie nur mit Impfpass die Leute mitnimmt, Restaurants und so weiter, die können das im Prinzip auch alleine entscheiden dann.
Anders als in China. Ich bin mal gespannt, wie lange wir noch im Lockdown sind, wie es weitergeht. Vielen Dank dir, Katrin.
Und danke auch aus Berlin.
Und danke euch fürs Zuhören. Und ob wir jetzt von China lernen können oder nicht, das könnt ihr euch jetzt selbst beantworten. Wir sind gespannt. Teilt uns mit, was ihr denkt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Ich wiederhole, weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Wir haben am 20. Januar diesen Podcast aufgezeichnet. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Bis zum nächsten Mal.